Hier war Kit Francescoli mit Le Vitrine und das hier ist was ganz anderes. Triebschöner Idyll mit Fidi-Vogelgesang und orange Sonnenaufgang als symphonischer Geburtstagsgruß seiner Cosima dargebracht von ihrem Richard oder ganz kurz das Siegfried-Idyll von Richard Wagner. Das ist ein Stück, das bei den Bayreuther Festspielen eher nicht so zu hören ist, aber es bedient sich zumindest aus Motiven der Oper Siegfried und die steht dieses Jahr am 31. Juli auf dem Programm in Bayreuth. Das Siegfried-Idyll, das hatte Wagner zur Erinnerung an die Geburt seines Sohnes ein Jahr vorher komponiert und um den geht's jetzt bei uns. Denn Siegfried Wagner war derjenige, der am 22. Juli 1924, heute vor 100 Jahren, die Bayreuther Festspiele nach der 10-jährigen Pause wegen des Ersten Weltkriegs wieder eröffnen konnte. Und über diesen historischen Moment spreche ich jetzt mit dem Musikwissenschaftler und Kulturmanager Markus Kiesel. Er hat über das Instrumentalwerk von Siegfried Wagner promoviert, lehrt unter anderem an der Uni Bayreuth und vertritt die Familie Wieland Wagner im Rat der Richard-Wagner-Stiftung. Guten Morgen, Herr Kiesel.
Guten Morgen.
Diese Premiere heute vor 100 Jahren, wie lief die ab? Was wurde gespielt? Wer war da?
Also, es war schon mal natürlich eine Sensation, dass das überhaupt stattfand. Nach der 10-jährigen Pause aufgrund der finanziellen Situation der Familie, denn ab 1. Januar 2014 gab es ja keine Tantiemen mehr. Der Festspielfonds war aufgebraucht wegen des Ersten Weltkriegs, wie Sie schon gesagt haben. Und dass man es überhaupt geschafft hat, das wieder zu stemmen, war schon eine großartige Leistung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war man sehr enttäuscht, natürlich nicht über die Niederlage im Ersten Weltkrieg, sondern auch über die Kulturpolitik der Weimarer Republik. Das heißt, diese Eröffnung der Festspiele mit den Meistersingern von Nürnberg, was ja die Nationaloper überhaupt ist, beziehungsweise zu der Nationaloper überhaupt gemacht wurde, fand die Eröffnung da am 22. Juli 24 statt. Auf dem Dach des Festspielhauses wehte nicht die Weimarer Fahne schwarz-rot-gold, sondern die alte Reichsflagge schwarz-weiß-rot. Und das Publikum war sehr, sehr, sehr deutsch-national, konservativ, bis eben auch massiv oder massenhaft durchsetzt von Hakenkreuzträgern. Denn ein Jahr davor gab es ja in Bayreuth den Deutschen Tag mit dem ersten Besuch Adolf Hitlers, sowohl in Bayreuth als eben auch bei der Familie Wagner. Und er wurde ja dann auch in der Familie sozusagen herzlichst aufgenommen.
Sie haben das eben schon angesprochen, es gab schwere finanzielle Nöte in der Familie Wagner. Wie ging es denn den Wagners vor dem Ersten Weltkrieg? Wie kam dieser drastische Einschnitt überhaupt zustande?
Also den Wagners ging es bis 1906 um mittelgut, weil bis 1906 mussten sie die Kredite aus dem Defizit der Eröffnung der Festspiele noch abbezahlen. Aber zwischen 1906 und 1914 ging es der Familie glänzend. Cosima galt als die reichste Frau Bayerns, denn es gab ja noch die Tantiemen aus den Werken der Aufführungen Richard Wagners, die natürlich weltweit rauf und runter gespielt wurden. Und deswegen konnte Cosima Wagner ihrem Sohn Siegfried auch 1906 ein schuldenfreies Unternehmen überlassen, sodass Siegfried Wagner 1908 dann die Festspiele autark leiten konnte. Da ging es der Familie richtig gut. Man hat den Fehler gemacht, den viele andere auch gemacht haben. Man hat das Familienvermögen in Staatsanleihen angelegt. Das war natürlich alles futsch. Und mitten im August brach ja der Erste Weltkrieg aus. Das heißt, das Publikum reist sofort ab, aber die Künstlergagen mussten zum Teil noch komplett ausgezahlt werden. Und damit war auch das Festspielvermögen also nicht nur angegriffen, sondern eigentlich auch futsch.
Die nächsten großen historischen Zäsuren waren dann der Zweite Weltkrieg, in den 70ern dann die Öffnung der Wagner-Festspiele für andere Komponisten. Also dass zwei Weltkriege Einschnitte bedeuten, große Einschnitte, das kann man sich leicht denken. Aber warum war diese Öffnung der Wagner-Festspiele für andere Komponisten so eine wichtige Veränderung?
Also für andere Komponisten wurde es ja eigentlich nie geöffnet. Weil
nicht so
schon,
richtig, ja.
Nee, weil das sozusagen... Also es gab dann ein Testament 1929 von Siegfried und Winifred Wagner, wo festgelegt wurde, dass das Festspielhaus A nicht verkauft werden darf und B nur für den Zweck benutzt werden darf, dass es ein Erbauer bestimmt hat. Und damit ist auch sozusagen die Rot-Diskussion der letzten Tage eigentlich hinfällig, weil man könnte nicht mal die Stiftungssatzung ändern, weil Stiftungszweck eben Aufführung der Werke Richard Wagners, ist sozusagen unveränderlich festgelegt. Es gab eine kurze Spanne, das ist ganz komisch, nach der amerikanischen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man das Theater benutzt tatsächlich für Ten Little Indians und Revuen und dieses und das. Also da hat man sich einfach drüber hinweggesetzt.
Aber es gab eben 1976, glaube ich, war das Patrice Géraud zum 100-jährigen Jubiläum, dieser Jahrhundertring. Das war schon auch eine Zäsur.
Das war eine Zäsur, weil Wolfgang Wagner in der Zeit zum ersten Mal sehr viele Regisseure außerhalb der Familie Wagners engagiert hat. Und bis dahin haben eigentlich nur die Wagners mit einzelnen Ausnahmen hauptsächlich die Wagners inszeniert. Also Cosima, war auch die Eröffnung der Meistersinger 24, über dieses Datum reden wir ja, war eine alte Inszenierung von Cosima Wagner aus der Vorkriegszeit, also vor Erste Weltkriegszeit. Und Wolfgang Wagner hat also in den 70er Jahren, es ging mit August Everding los, dann Götz Friedrich und eben Patrice Géraud, Regisseure engagiert, die nicht aus der Wagner-Familie entstammen. Und das war schon natürlich eine Öffnung auch in die theatralische Moderne. Der Regietheater war durchaus auch internationale konservative Tendenzen. Also er hat also ein sehr breites Angebot geliefert.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte ja aktuell verlauten lassen, sie wolle die Festspiele tatsächlich für andere Komponisten aufmachen. Da haben Sie gerade darauf hingewiesen, dass das eigentlich gar nicht geht. Aber das, was da drin steckt, ist, es heißt so, der Glanz der Festspiele sei weg. Man muss die wieder attraktiver machen. Angela Merkel reist wohl dieses Jahr auch nicht hin. Was sagen Sie dazu, Herr Kiesel? Ist da tatsächlich der Glanz irgendwie ab?
Nee,
Nee,
also
ne?
ich bin jetzt gerade in Bayreuth bei den Generalproben. Das Publikum ist breit, bunt, divers, jung und queer. Also genau das, was Frau Roth möchte. Die Preise sind natürlich üppig, aber da sitzt ja Frau Roth auch im Verwaltungsrat. Vielleicht sollte dieser als Betreiber der Festspiele mal die Preise etwas senken. Dann kommen auch bestimmt mehr junge Leute. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, ein Journalist hat jetzt gestern geschrieben, die Zukunft der Bayreuther Festspiele bleibt wagnerisch oder sie ist nicht.
Am Donnerstag werden die Festspiele eröffnet. Sie sind aktuell ganz, ganz nah dran. Sie sind ja am Bayreuther Kiesel bei den Vorbereitungen, bei den Generalproben dabei. Haben Sie noch irgendwas für uns von hinter den Kulissen, jetzt so kurz vor der Eröffnung der diesjährigen Festspiele?
Also ich hatte auch Gäste dabei, als sie zum ersten Mal bei Bayreuth waren. Ich kann nur jedem Hörer raten, gehen Sie mal hin, das ist schon eine einzigartige Geschichte und die Akustik, der Raum, der Ort, da im Grünen liegt dieses Festspielhaus, nicht in städtischer, urbaner Umgebung, das ist schon eine Wirkung, der sich, glaube ich, keiner entziehen kann.
Wenn ich jetzt ganz spontan hin möchte, also früher weiß ich immer noch, was, du hast eine Karte für Bayreuth? Wow, wie hast du denn die bekommen mit monatelangem inneren Anstehen oder so? Und dann eben, ganz billig sind sie auch nicht. Das ist mittlerweile ein bisschen einfacher geworden, noch relativ spontane Karte zu bekommen, richtig, Herr Kiesel?
Es ist einfacher geworden, weil auch sowohl die Verwaltungsleitung als auch verschiedene Sponsoren immer mal ganze Kontingente nicht benutzen. Das ist ja wie bei der Europameisterschaft, da gab es ja plötzlich auch noch die eine oder andere Karte. Oder jetzt, ich kriege jeden Tag von den Olympics irgendwie Restkarten hier und da noch verfügbar. Immer mal versuchen, auf die Homepage gehen. Das funktioniert ganz gut. Und manche Vorstellungen sind natürlich brechend ausverkauft, da wird es schwierig. Also dieses Jahr ist ein Treuer Tristan. Kultaufführung ist immer noch der Tannhäuser. Aber die eine oder andere Vorstellung einfach mal versuchen.
Die Eröffnung ist Mittwoch und dann vor allem am Donnerstag mit Tristan. Heute dieses Jubiläum der Wiedereröffnung, findet denn heute dazu auch irgendwas in Bayreuth statt?
Nee, dazu findet in Bayreuth nicht statt. Allerdings gibt es jetzt seit einigen Jahren am Eröffnungswochenende oder am Eröffnungstagen immer ein kostenfreies Open Air für Besucher, die sozusagen auch in der Stadt sind, fürs Publikum und die Bevölkerung. Und das wird immer angenommen. Also festlich ist, egal ob Jubiläum oder nicht, Bayreuth immer.
Umso schöner, dass wir hier drüber gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Der Musikwissenschaftler und Kulturmanager Markus Kiesel auf Radio 3. Donnerstag eröffnen die diesjährigen Bayreuther Festspiele traditionell mit Tristan und Isolde. Und sie sind live mit uns dabei. Wir übertragen am Donnerstagnachmittag live ab 15 Uhr schon. Und über das Herzstück von Tristan und Isolde, dem berühmten Tristan-Akkord, erfahren Sie heute Morgen schon mehr bei uns. Was macht den eigentlich so besonders? Dazu Caroline Pirich im Klassik-Split gegen 9:40 Uhr hier bei uns.